Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Rode einen guten Abend. Warum etwas Neues sagen, wenn das Alte eigentlich noch genauso gilt? Angela Merkel bittet alle Menschen darum, weniger Kontakte zu haben, wiederholt ihre Videobotschaft von vergangener Woche. Über Wiederholungen und Neuerungen in der Corona-Debatte berichten wir zu Beginn der Sendung. Außerdem, die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst sind offenbar auf der Zielgeraden. Wie lange die ist und was die Knackpunkte jetzt noch sind, dazu gleich Einschätzungen von unserem Korrespondenten vor Ort. Und wir schauen nach Italien, wo Menschen in Neapel gegen die Ausgangssperre randaliert haben. Was heute in der Sportwelt wichtig war, das erfahren Sie dann um 18.35 Uhr hier. Und im Hintergrund danach geht es um Chile. Dort gilt noch immer die Verfassung aus Zeiten der Diktatur. Morgen dürfen die Menschen darüber abstimmen, ob das reformiert wird. Ein bisschen Wiederholung schadet ja bekanntlich nicht. Manchmal fördert das sogar das Verständnis. Darauf setzt Angela Merkel. Viel bleibt ihr derzeit auch sonst nicht übrig, als sich zu wiederholen und auf das Verständnis zu hoffen. Am vergangenen Wochenende hatte sie ja eindringlich alle gebeten, persönliche Kontakte zu reduzieren. Dieses Video hat sie nun wiederholt. Und angesichts von 14.700 neuen Infektionen werden zum wiederholten Male auch Forderungen nach einheitlichen Corona-Maßnahmen diskutiert, berichtet Christiane Habermals.
Reichen die Maßnahmen aus, die die Bundesländer bislang verhängt haben, um einen erneuten Corona-Lockdown zu verhindern? Angesichts der weiterhin steigenden Infektionszahlen werden die Forderungen nach bundesweit einheitlicheren Regeln immer lauter. Wirtschaftsminister Peter Altmaier sprach sich heute in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dafür aus, dem Bund notfalls mehr Kompetenzen einzuräumen. Wir brauchen dringend mehr gemeinsame Entscheidungen, sagte der CDU-Politiker der Zeitung, entweder durch alle Länder zusammen oder, wo das zu schwerfällig ist, auf Bundesebene. Ähnlich hatte sich zuvor auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder geäußert. Bislang können die Bundesländer im Kampf gegen die Pandemie weitgehend in eigener Verantwortung Maßnahmen entscheiden. Nächste Woche wird es eine neue Runde im Kanzleramt geben, in der die Ministerpräsidenten sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über weitere Schritte zur Corona-Bekämpfung beraten wollen. Erstmals hat die Zahl der Corona-Toten in Deutschland heute die symbolische Marke von 10.000 überschritten. 10.003 Menschen sind bislang an den Folgen des Covid-19-Virus gestorben, 49 mehr als am Vortag. Und auch die Zahl der täglichen Neuinfektionen erreichte mit 14.714 einen neuen Höchstwert, wie das Robert-Koch-Institut mitteilte. Dennoch seien die Krankenhäuser für die neue Corona-Welle gut gerüstet, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft Georg Baum dem Mannheimer Morgen. Derzeit gäbe es 8.000 freie Intensivbetten. Im Notfall könnten weitere 10.000 Betten für Corona-Kranke freigemacht werden. Unterdessen warf der Grünen-Bundesvorsitzende Robert Habeck der Bundesregierung vor, sich in den Sommermonaten nicht ausreichend auf die absehbare neue Corona-Welle im Herbst vorbereitet zu haben.
Und jetzt ist alles ein bisschen Gestolper und Uneinigkeit macht sich breit auch in dem politischen Raum. Und das kann auch dazu führen, dass das Vertrauen in politische Handlungslogiken und staatliche Handlungsfähigkeit leidet. Und wenn das zusammenkommt, steigende Zahlen und so ein bisschen das Gefühl, na, die haben es nicht so richtig vorbereitet oder im Griff, dann haben wir eine fatale Mischung.
Zugleich forderte der Grünen-Politiker eine stärkere Beteiligung der Parlamente. Dies sei nicht nur aus juristischen Gründen notwendig, denn die Generalvollmachten für die Regierung seien nur für eine Übergangszeit legitim, sondern auch, um mehr Akzeptanz und Gemeinsinn in der Bevölkerung zu erreichen.
Eine transparente Diskussion, eine breit getragene Beschlussfassung ist wichtig für eine offene Gesellschaft, um mit einer Gemeinsamkeit zusammenzufinden. Also es ist eine Unterstützungsdiskussion für die Bundesregierung bzw. für die Landesregierung.
In der Wirtschaft und bei den Bürgern wächst die Sorge vor einem weiteren Lockdown. In den letzten Tagen war deutlich geworden, dass viele Gesundheitsämter in Deutschland personell unterbesetzt sind und angesichts der steigenden Infektionszahlen bei der Rückverfolgung der Kontakte von Infizierten zunehmend überfordert sind. Gestern kündigte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitschi an, dass dies künftig nur noch bei besonders gefährdeten Gruppen wie Senioren, Heimbewohnern, chronisch Kranken oder Obdachlosen möglich sei. Alle anderen müssten sich bei einem Positivbefund verpflichtend selbst in Quarantäne begeben und die Menschen benachrichtigen, mit denen sie zuletzt Kontakt hatten. Kritik kam vom Städte- und Gemeindebund. Ein persönlicher Bescheid, der den Betroffenen zugestellt werde, habe eine ganz andere Wirkung als eine allgemeine Verfügung, mahnte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Er halte diese Regelung auch rechtlich für fragwürdig. Aktuell werden die 142 Gesundheitsämter in Deutschland mit knapp 2000 Soldaten der Bundeswehr und zusätzlichen zivilen Mitarbeitern des Robert-Koch-Instituts, sogenannten Corona-Detektiven, unterstützt.
Christiane Habermals war das über die aktuelle Corona-Debatte. Corona zerschießt ja bekanntlich viele Pläne auch von Parteien. Die Linke, aber auch die CDU überdenken gerade ihre Planungen für die anstehenden Bundesparteitage. Andreas Reuter.
Der Bundesparteitag der Linken am nächsten Wochenende steht auf der Kippe. Der Parteivorstand hat heute beschlossen, den Parteitag von 3 Tagen auf 1 Tag zu verkürzen. Er soll nun am kommenden Freitag in Erfurt abgehalten werden. Dann würde nur die neue Parteiführung gewählt werden. Für die Doppelspitze kandidieren Janine Wissler aus Hessen und Susanne Hennig-Welso aus Thüringen. Womöglich wird der Parteitag aber auch ganz abgesagt. Wir werden die Entwicklung der Infektionszahlen weiter verfolgen und in Absprache mit den Thüringer zuständigen Stellen am Dienstag endgültig entscheiden, ob der Parteitag stattfindet, heißt es in dem Beschluss des Bundesvorstandes. Auch die CDU diskutiert weiter über ihren Bundesparteitag, der für Anfang Dezember geplant ist. In Interviews sprachen sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier und der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans dagegen aus, den Parteitag wie geplant abzuhalten. Peter Altmaier sagte, dafür seien die Infektionszahlen viel zu hoch.
Das waren Informationen von Andreas Reuter. Wie viel mehr Lohn bekommen die rund 2 Millionen Beschäftigten in Krankenhäusern, in Kitas und in Kommunalverwaltungen? Darüber verhandeln Gewerkschaften und Arbeitgeber zur Stunde in Potsdam, nachdem sie sich in den vergangenen 2 Tagen nicht einigen konnten. Christoph Richter ist unser Landeskorrespondent in Brandenburg. Er beobachtet diese Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Herr Richter, wie ist denn der aktuelle Stand?
Nun, es wird hart verhandelt. Die Verhandlungen kann man auch als zäh beschreiben. Es passiert alles hinter verschlossenen Türen. Es dringt auch so gut wie nichts raus. Man erfährt also gar nichts. Wenn man Verhandlungsteilnehmer fragt, erntet man meistens auch nur ein Achselzucken. Und von Verdi-Chef Frank Wernicke hört und sieht man nichts. Auch der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite, der Oberbürgermeister von Lüneburg, Ulrich Mädke, ist abgetaucht. Eigentlich hatte ja heute früh Bundesinnenminister Horst Seehofer, der Verhandlungsführer, ist ja für die Beschäftigten des Bundes gesagt, alles läuft, man sei im Zeitplan, aber davon ist hier in Potsdam im Schlosshotel absolut nichts zu spüren.
Was sind denn aktuell die Streitpunkte?
Naja, der Streitpunkt ist die Laufzeit der Tarifverträge sowie die lineare, wie es so schön heißt, Lohn- und Gehaltserhöhung. Also die Arbeitgeber bieten ja eine Erhöhung der Einkommen von 3,5% in 3 Schritten an. Also die Laufzeit soll 3 Jahre betragen. Und die Gewerkschaften halten dagegen und sie fordern deutlich mehr, plus 4,8% für nur 1 Jahr. Maßstab bzw. die Richtlinie für die Arbeitnehmervertreter ist der Tarifabschluss aus dem Frühjahr 2019, also der Tarifabschluss der Länder. Damals wurde ein 8%iges Lohn- und Gehaltsplus innerhalb von 33 Monaten verabredet. Ähnliches will Verdi-Chef Frank Wernicke auch für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen erreichen. Es gehe, wie er sagt, um die Attraktivität des öffentlichen Dienstes, aber genau diese lange Laufzeit, die ist mit den Arbeitgebern eben nicht zu machen und das scheint hier das Problem auch zu sein.
Horst Seehofer, der Innenminister, hat ja gesagt, man sei auf der Zielgeraden. Was ist denn da Ihre Einschätzung, wie lang ist diese Zielgerade? Kann man heute noch mit einer Einigung rechnen oder wird es dann doch eher morgen?
Also die Zielgerade ist sehr lang. Bis jetzt wurde ja verhandelt. Jetzt treffen sich gerade die Bundestarifkommission von Verdi und dem Beamtenbund sowie die Mitgliederversammlung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Das machen sie getrennt und die beraten jetzt über die Zwischenergebnisse, die beraten wurden. Erst sollten die ja um 13 Uhr beginnen, dann 13:30. Jetzt fangen sie, glaube ich, gerade an. Möglich ist, dass dann am späten Abend ein Ergebnis präsentiert wird, aber es schwebt auch immer noch im Raum, dass es erst was am Sonntag wird. Und es wird dann auch mal verwiesen, dass diese Treffen der Bundestarifkommission auch schon mal sehr lang dauern können. Also von 2 bis 7 Stunden ist da auch die Rede. Also man kommt hier nur langsam voran. Und ob ein Ergebnis dann heute Abend zu erwarten ist, das muss man dann mal sehen.
Es könnte also noch ein bisschen dauern. So Christoph Richter über die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Danke dafür. Nach den Corona-Ausbrüchen in Fleischunternehmen war sich die Regierung in Berlin einig, die Arbeitsbedingungen dort müssen definitiv besser werden. Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischindustrie sollen verboten werden, so die Lösung. Und darüber sollte der Bundestag am kommenden Donnerstag abstimmen. Allerdings ist diese Abstimmung von der Tagesordnung gestrichen worden. Woran es liegt, sagt Anja Günther.
Bundesarbeitsminister Heil wirft der Union vor, das geplante Arbeitsschutzkontrollgesetz zu verzögern und zu verwässern. Das sei nicht akzeptabel, erklärte der SPD-Politiker in einer schriftlichen Stellungnahme. Heil appellierte an CDU und CSU, Verantwortung zu übernehmen, damit das Gesetz zum 1. Januar 2021 in Kraft treten könne. Das Arbeitsschutzkontrollgesetz sieht vor, Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischbranche künftig zu verbieten. Die Union stört sich vor allem am geplanten Verbot der Leiharbeit. Dies raube den Fleischbetrieben die Beinfreiheit. Sie könnten in Zeiten mit besonders großer Nachfrage nicht mehr kurzfristig die Produktion hochfahren, sagte die stellvertretende Unionsfraktionschefin Konnemann dem ARD-Hauptstadtstudio. Arbeitsminister Heil reagierte mit Unverständnis. Es gelte, den Sumpf in Teilen der Fleischwirtschaft richtig auszutrocknen und Schlupflöcher in bestehenden Gesetzen zu schließen. Im Juli hatte das Bundeskabinett den Gesetzentwurf verabschiedet. In der kommenden Woche sollte der Bundestag entscheiden. Die Abstimmung war gestern allerdings von der Tagesordnung gestrichen worden.
Das waren Informationen von Anja Günther. Eine Schwangerschaft abzubrechen kann eine unendlich schwierige Entscheidung sein. In Polen dürfen Frauen das meistens gar nicht entscheiden, weil die Rechtslage so strikt ist. Das Verfassungsgericht hat nun entschieden, dass Frauen auch bei Fehlbildungen das Ungeborene austragen müssen. Dagegen haben in den vergangenen beiden Tagen Menschen in Polen demonstriert, unter schwierigen Bedingungen. Schließlich breitet sich das Coronavirus auch in Polen immer schneller aus. Nun hat das Virus den Präsidenten erwischt, Jan Palukat.
Andrzej Duda hatte erst gestern das Warschauer Nationalstadion besucht, in dem derzeit ein Behelfskrankenhaus für Corona-Patienten entsteht. Weitere sollen im ganzen Land folgen. Im Präsidentenpalast hatte Duda zudem gestern French Open-Siegerin Iga Świątek samt Verwandten und engen Mitarbeitern empfangen. Świątek ließ verlauten, es gehe ihr gut. Auch der Staatspräsident selbst habe bislang keine Symptome entwickelt, hieß es aus der Regierung. Im sommerlichen Präsidentschaftswahlkampf hatte der spätere Wahlsieger Duda, wie viele polnische Politiker, einen eher nachlässigen Umgang mit geltenden Corona-Regeln gezeigt. Immer wieder hatte er ohne Mund-Nasen-Schutz das Bad in der Menge gesucht. Zuletzt angesichts stark steigender Infektionszahlen in ganz Polen trug er wieder Maske. Polnische Medien spekulierten, er habe sich bei einem Personenschützer angesteckt. Es ist der bislang prominenteste Fall einer Corona-Infektion in Polen, nachdem bereits Premier Morawiecki sowie PiS-Parteichef Kaczynski in Quarantäne mussten, weil sie mit einem Infizierten Kontakt hatten. In Polen wurden zuletzt knapp 14.000 Neuinfektionen pro Tag registriert, bei steigender Tendenz. Im Schnitt lag das Land damit bei knapp 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Sorgen bereitet vor allem das Gesundheitswesen und insbesondere der Personalmangel. Kein EU-Land hat so wenige Ärzte pro Einwohner wie Polen. Viele ausgebildete Mediziner und weiteres Fachpersonal sind in den Westen ausgewandert. In den letzten Tagen hat die Regierung die Corona-Regeln verschärft. Restaurants etwa dürfen nur noch Speisen zum Mitnehmen verkaufen. Unterricht findet ab Klasse 4 künftig ausschließlich online statt. Jugendliche dürfen tagsüber nur in Begleitung Erwachsener auf die Straße gehen.
Jan Palukat berichtete. In Neapel haben Menschen gestern Abend gegen die Ausgangssperre protestiert und teilweise auch randaliert. Die Stadt hatte diese Ausgangssperre verhängt, nachdem die Infektionszahlen stark gestiegen waren. Während die größten Regionen des Landes die Maßnahmen verschärfen, hält sich die italienische Regierung weiterhin zurück. Elisabeth Pongratz.
Nach den nächtlichen Ausschreitungen in Neapel ist in Italien eine Diskussion darüber entbrannt, wer für die Krawalle verantwortlich war. Handelte es sich tatsächlich um vorbereitete Angriffe, wie es Innenministerin Luciana Lamorgese formuliert? Der städtische Guerillakrieg und die Angriffe auf die Polizei, so meint sie, hätten nichts mit den Formen der bürgerlichen Meinungsverschiedenheit und der berechtigten Sorgen von Unternehmern und Arbeitnehmern zu tun, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Bei den Protesten waren zwei Demonstranten festgenommen worden. Hunderte Menschen waren vor den Sitz der Regionalregierung von Kampanien gezogen, hatten Feuerwerkskörper gezündet und Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei verwendete Tränengas. Zuvor hatte Regionalpräsident Vincenzo Di Luca immer wieder betont, wie ernst die Lage sei. Vehement hatte er gestern einen regionalen Lockdown eingefordert. Ich glaube, dass wir alles schließen müssen. außer den Aktivitäten der Industrie, der Landwirtschaft, des Baugewerbes, der Verteilung der Nahrungsmittel. Also all die Dinge, die wir schon im März wussten, im Februar, im April. Alles schließen, mit Ausnahme der wichtigen Aufgaben. Seit Tagen steigen die neuen Infektionen in Kampanien rasant an. Knapp 15% der Corona-Tests sind positiv. Die gesundheitliche Versorgung ist bei weitem nicht so gut wie im Norden. Die Intensivbetten könnten knapp werden. Deshalb werden die Maßnahmen sukzessive verschärft, zuletzt mit der nächtlichen Ausgangssperre ab 23 Uhr. Auch andere Regionen, wie etwa die Lombardei, in der nach wie vor die meisten Corona-Patienten sind, haben Ausgangssperren verhängt. In der Hauptstadt Rom sind beliebte Plätze wie der Campo de Fiori ab 21 Uhr gesperrt. Das Ziel der italienischen Regierung ist es, einen allgemeinen Lockdown zu verhindern, so wie im Frühjahr. In einer Videobotschaft an die Vereinigung des Handwerks und die kleinen und mittleren Unternehmen macht Ministerpräsident Giuseppe Conte nochmals klar, wie dringend auch die Wirtschaft geschützt werden müsse. Die vergangenen Monate waren eine schwierige Prüfung für die Gemeinschaft und die Wirtschaft. Wegen der Geschwindigkeit der Ansteckung, selbst in diesen Tagen und den kommenden Wochen, die sehr komplex sein werden, können wir unsere Wachsamkeit nicht verringern. Denn wenn wir nicht die Gesundheit der Bürger schützen, schützen wir auch nicht die Wirtschaft.
Se non proteggeremo la salute dei cittadini, non potremo proteggere neppure la salute della nostra economia.
Unterdessen berät die Regierung schärfere Maßnahmen. Italienischen Medien zufolge könnte die Sperrstunde von Restaurants vorverlegt werden auf 21 Uhr. Auch sollen möglicherweise alle Fitnessstudios und Schwimmbäder geschlossen werden. Die neuen Infektionen sind im Vergleich zum Vortag, also in den letzten 24 Stunden, nur leicht angestiegen auf rund 19.600.
Elisabeth Pongratz war das über Proteste und Ausschreitungen wegen der Ausgangssperre in Neapel und über das Vorgehen der italienischen Regierung. Es sind kleine Schritte in Richtung Normalität. Erst näherten sich die Emirate an Israel an, dann folgte Bahrain, nun der Sudan. Das Land hatte Beziehungen zu Israel zugestimmt, weil die USA im Gegenzug das Land von der Terrorismusliste nehmen. Die zukünftigen Beziehungen sind allerdings hoch umstritten. Warum, sagt Carsten Kühntop.
Nur Stunden nach Verkündung des Deals zwischen dem Sudan und Israel gerät die Übergangsregierung in Khartoum in Schwierigkeiten. Die Baath-Partei kündigte Widerstand gegen die Übereinkunft an. Mohammed Wada'a, ein Führungsmitglied. Das sind Diktat und Druck aus dem Ausland. Dabei üben auch einige arabische Länder Druck auf den Sudan aus. Unsere Partei wird die Unterstützung für die Übergangsregierung zurückziehen. Das ist unsere Position. Wir ziehen die Unterstützung für diese Regierung zurück. Die Baath-Partei gehört den Kräften für Freiheit und Wandel an, dem Bündnis, das den Aufstand gegen Langzeitherrscher Omar al-Bashir angeführt hatte. Bashir stürzte vergangenes Jahr, nun regieren Zivilisten und Militärs das Land gemeinsam während des Übergangs zur Demokratie. Auch unter gewöhnlichen Sudanesen ist die Übereinkunft mit Israel umstritten. Als ich vorhin durch Facebook blätterte, habe ich gesehen, Eilmeldung, der Sudan und Israel normalisieren ihre Beziehungen. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, ich bin völlig dagegen. Ich sehe da keine Probleme. Viele Länder haben ihre Beziehungen mit Israel normalisiert. Und sie sind unter den besten und führenden Ländern. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt und wir sind dafür. Zunächst wollen der Sudan und Israel Handelskontakte knüpfen, vor allem im Agrarbereich. Von der Eröffnung von Botschaften ist noch keine Rede. Und über eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen werde später gesprochen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Diese Frage müsse das Parlament entscheiden, so der amtierende sudanesische Außenminister Omar Gama al-Din. Wir warten jetzt darauf, dass die demokratischen Institutionen durch die Formierung eines Legislativrats komplettiert werden, der dann diese Vereinbarung ratifizieren kann. Und wenn das passiert, werden wir die ersten Schritte hin zu einer Normalisierung gegangen sein. Noch gibt es diesen Legislativrat als Übergangsparlament nicht. Wann er gebildet wird, ist unklar. Die Zivilisten in der Übergangsregierung hatten lange argumentiert, für eine Entscheidung über Kontakte mit Israel hätten sie kein Mandat vom Volk. Der Deal mit Israel steht im Zusammenhang mit der Streichung des Sudan von der Terrorliste der USA, die Präsident Donald Trump am Montag angekündigt hatte. Washington hatte beides gekoppelt. Der Sudan werde erst dann von der Terrorliste gestrichen, wenn er mit Israel Frieden schließe. Einigen Sudanesen leuchtete dieser Zusammenhang nicht ein. Sie hielten dies für versuchte Erpressung. Schließlich kamen die USA ihnen zumindest so weit entgegen, dass die Vereinbarung über die Streichung von der Terrorliste und die Bekanntgabe des Deals mit Israel um 4 Tage auseinandergezogen wurden. Der sudanesischen Wirtschaft geht es katastrophal schlecht. Wenn der Sudan nicht mehr auf der US-Terrorliste steht, kann er wieder ohne Beschränkungen Handel treiben, weltweit um Investoren werben und sich um eine Entschuldung kümmern.
Im Sudan regt sich Widerstand gegen die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel, wie Carsten Kühntorp beobachtet hat. In Nigeria demonstrieren Menschen seit rund 2 Wochen gegen gewalttätige Sicherheitskräfte und dabei sterben immer wieder Demonstrierende. Das hat der Präsident des Landes nun eingeräumt, Dunja Sadaki mit den Einzelheiten.
Seit mehreren Wochen gibt es im westafrikanischen Nigeria Massenproteste gegen Polizeigewalt. Dabei kam es wiederholt zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften. Laut Nigerias Präsident Buhari sind bei den Unruhen 51 Zivilisten ums Leben gekommen, 11 Polizisten und 7 Soldaten. 37 Menschen seien verletzt worden. Als Grund für die Gewalteskalation sprach Buhari von Rauditum. Die Sicherheitskräfte hätten äußerste Zurückhaltung praktiziert, so Buhari. Unklar ist noch, ob die Zahlen auch die Demonstrierenden beinhalten, auf die in der Nacht zum Mittwoch geschossen worden war. In Nigerias größter Stadt Lagos hatten nigerianische Soldaten laut Augenzeugen und Menschenrechtsorganisationen tödliche Schüsse auf Demonstrierende abgegeben. Nach Angaben von Amnesty International gab es 12 Tote. Die Armee bestreitet bislang die Anschuldigungen. Die Gewalt gegen die Protestbewegung wurde international scharf verurteilt. Sicherheitskräfte werden in Teilen von Lagos bleiben, um eine 24-stündige Ausgangssperre durchzusetzen. Präsident Buhari sagte, die Regierung werde nicht mit verschränkten Armen zusehen, wie sich Bösewichte und Kriminelle weiter wie Rabauken aufführen. Bereits am Donnerstag hatte Präsident Buhari in einer Fernsehansprache die Demonstrierenden aufgefordert, den Protest einzustellen und stattdessen mit der Regierung Lösungen zu finden. Seit Anfang Oktober demonstrieren überwiegend junge Menschen in Nigeria gegen die berüchtigte Polizeieinheit gegen Raubüberfälle SARS. Ihr werden exzessive Gewalt, Vergewaltigung und sogar Mord vorgeworfen. Durch den Druck der Protestbewegung wurde die Spezialeinheit inzwischen aufgelöst. Den Demonstrierenden reicht das aber nicht. Sie fordern eine umfassende Polizeireform.
In Nigeria hat der Präsident bestätigt, dass Menschen bei den Protesten gestorben sind, Dunja Sadaki berichtete. Erst vor wenigen Tagen war ja bekannt geworden, dass Unbekannte in 3 Museen in Berlin 60 Kunstwerke beschädigt hatten. Nun ist es erneut zu Vandalismus gekommen. Eine Granitschale wurde mit Graffiti besprüht. Die Polizei hatte kurzzeitig 2 Verdächtige festgenommen. Bislang sieht sie keinen Zusammenhang zwischen dieser Tat und den Beschädigungen vor einigen Wochen. Maria Ossowski mit den Einzelheiten.
Sie ist ein technisches Wunderwerk. Die größte aus einem einzigen Stein gefertigte Schale, die Granitschale am Lustgarten vor dem Alten Museum, ist über und über mit Graffiti und vulgären Sprüchen beschmiert. Andreas Scholl, der Direktor der Antikensammlung, hat den Vandalismus heute Morgen entdeckt. Die Polizei ermittelt. Die Schmierereien in verschiedenen Farben ziehen sich über die gesamte Schale mit einem Umfang von 21 Metern. Das 75 Tonnen schwere Kunstwerk wird auch als Biedermeier-Weltwunder bezeichnet. Friedrich Wilhelm III. Ließ sie 1831 aufstellen. Friedrich Schinkel hatte ursprünglich geplant, sie in der Rotunde des Museums zu platzieren, dafür jedoch war sie zu groß. Viele Mythen umranken diese Schale, die auch Goethe bewunderte. Man sprach von einer besonderen Aura von Kult und Heiligtum, ausgelöst durch den rötlichen, blank polierten Stein. Die neue Vandalismusattacke erfolgte rund 3 Wochen nach den Schmierereien in den Museen an 63 Kunstwerken. Der Schaden ist nicht zu beziffern, die Schale steht unter Denkmalschutz und ist einzigartig.
Die Granitschale vor dem Alten Museum in Berlin wurde mit Graffiti beschmiert. Das waren Informationen von Maria Ossowski. Und damit kommen wir zum 18:43 Uhr zum Sport. Matthias Friebes bei mir.
Und wir sprechen über den 5. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da zeichnen sich jetzt in der Tabelle schon die ersten Trends ab. Ganz vorne sind der FC Bayern und RB Leipzig. Leipzig bleibt nach einem 2:1 gegen Hertha heute Tabellenführer. Thorsten vom Wege.
Es war ein Arbeitssieg, eingeleitet durch ein frühes Führungstor. Der Berliner Córdoba musste bloß noch verwandeln. Luke Bacchio war auf der rechten Seite da durchgebrochen. Kurz danach der Ausgleich. Upamecano, der Leipziger Verteidiger, taucht im gegnerischen Strafraum auf. Er kämpfte sich den Ball und nagelte den Ball unter das Dach von Alexander Schwolo. Mit dem 1:1 ging es auch in die Kabine. Leipzig übernahm mehr und mehr das Heft des Handelns und Hertha schwächte sich selbst. Denn Sifuik, eingewechselt in der zweiten Halbzeit, war 5 Minuten später schon wieder auf der Tribüne mit Gelb-Rot. Die Berliner dann dezimiert, suchten ihr Heil allerdings in der Flucht nach vorn. Leipzig wurde aber immer stärker, hatte große Möglichkeiten und machte das 2:1 durch einen Elfmeter. Córdoba hatte im Berliner Strafraum den Leipziger Verteidiger Orban zu Fall gebracht, Sabitzer verwandelte.
Souverän, leicht und locker siegt auch der Rekordmeister aus München. Der FC Bayern bleibt nach einem 5:0 gegen Eintracht Frankfurt den Leipzigern auf den Fersen. Edgar Endres berichtet.
5:0 gegen Frankfurt, in allen Belangen überlegen. Der überragende Robert Lewandowski mit 3 Treffern, Saisontore 8, 9 und 10 zur Pause, 2:0, zweimal Lewandowski, nach der Pause Lewandowski mit dem 3:0, dann eingewechselt, frisch auf dem Platz, Leroy Sané mit einem Traumtor, wie früher Arjen Robben mit links oben in den Winkel, und in der Schlusssekunde macht Jamal Musiala, das Nachwuchstalent, das 5:0.
Und der BVB kann heute Abend mit den Bayern gleichziehen in der Tabelle. Dafür braucht es einen Sieg im Derby gegen Schalke. Nach 4 Minuten steht es noch 0:0. Weiter ohne Sieg und Punkt bleibt Mainz 05 ganz am Ende der Tabelle. Gegen Mönchengladbach heute hätte es aber fast geklappt. Jens-Jörg Krieg.
Die schwarze Serie von Mainz 05 geht weiter und das trotz eines Doppelpacks von Jean-Philippe Mateta. Zur Halbzeit führte man noch mit 2:1, nachdem die Gäste aus Gladbach in der 15. durch Lars Stindl in Führung gegangen waren. Aber in der zweiten Halbzeit drehte Gladbach weiter auf. Die 5 Umstellungen zu Spielbeginn wurden revidiert. Die Champions-League-Teilnehmer kamen in die Mannschaft hinein und sie waren dann noch verantwortlich für die Wende. Jonas Hofmann mit seinem Elfmetertor zum 2:2 Ausgleich kurz vor der Schlussviertelstunde. Und den entscheidenden Treffer, den machte Matthias Ginter zum 3:2, dem zweiten Sieg der Gladbacher in dieser Saison.
Keinen Sieger gab es für die fast 5000 Zuschauer in Berlin zu sehen. Union und Freiburg trennen sich 1:1 unentschieden, wie Jakob Rüger berichtet.
Die Köpenicker dominierten den ersten Durchgang, hatten zahlreiche Chancen, aber sie belohnten sich nicht. Und wie es dann so ist, der SC Freiburg mit der ersten Chance des Spiels und mit der Führung. Vincenzo Grifo aus 11 Metern, halblinke Position, ein flacher Ball, der unten im Union-Tor einschlug. Aber die Köpenicker sofort mit der Reaktion und der Antwort. Nur 2 Minuten später Robert Andrich aus 20 Metern mit einem schönen Distanzschuss, noch leicht abgefälscht, der Ausgleichstreffer für die Unioner. Im zweiten Durchgang war es ein ausgeglichenes Spiel. Union belohnt sich am Ende nicht, trotz zahlreicher Chancen. Und die Freiburger, die können am Ende mit diesem 1:1 sehr gut leben.
Gleich in Sport am Samstag sprechen wir ausführlich über Hygienekonzepte in der Bundesliga und den zu Ende gehenden Testbetrieb mit Fans in den Stadien. Zum Radsport. Der Giro d'Italia steuert auf ein hochspannendes Abschlusszeitfahren morgen und dazu noch einen Außenseitersieg zu. Details von Lutz Kolling.
Auf die Sekunde zeitgleich. Das denkbar knappste Finale steht dem Giro d'Italia bevor. Nach der Bergankunft in Sestriere ist der Australier Jay Hindley aus dem deutschen Team Sunweb neuer Führender im rosa Trikot. Er liegt nur wenige Zehntelsekunden vor dem Briten Theo Gegenhardt. Der wiederum gewann diese finale Bergetappe der Rundfahrt im Zielsprint vor Hindley. Weil die Etappe wegen behördlicher Vorgaben nicht wie vorgesehen durch Frankreich geführt werden konnte, stand der Schlussanstieg nach Sestriere heute 3-mal auf dem Programm. Gegenhardts Team, Ineos, erhöhte immer wieder das Tempo, was dazu führte, dass der bisherige Gesamtführende Wilco Keldermann 2 Minuten verlor und nun als Gesamtdritter ins abschließende Zeitfahren morgen geht. Auf 15,7 Kilometern nach Mailand entscheidet sich der Giro und wird, aller Voraussicht nach, einen Überraschungssieger bekommen. Die bisher zeitgleichen Jay Hindley oder Theo Gegenhardt.
Beim Tennisturnier von Köln haben die French Open-Gewinner im Doppel Andreas Mies und Kevin Kravitz das Endspiel erreicht. Uli Schäfer mit den Einzelheiten.
Kevin Kravitz und Andreas Mies bleiben auf Erfolgskurs und greifen nach dem 2. Turniersieg in Folge. Kravitz und Mies gewannen ihr Halbfinale gegen das neuseeländisch-österreichische Doppel Marcus Daniel und Philipp Oswald 6:4 und 6:3. Klingt deutlich, aber Kravitz und Mies mussten schon ihre ganze Klasse zeigen. Haben sie auch gemacht und deshalb stehen sie verdient im Finale. Das will heute Abend auch Alexander Zverev erreichen, der Sieger des 1. Turniers in Köln. Einer aber hat was dagegen, Jannik Sinner aus Südtirol. Der ist 19, ein echter Shootingstar und hat Zverev zuletzt bei den French Open besiegt. Vielleicht gibt's ja heute die Revanche.
Und wir schauen noch zur Formel 1. Auch in Portugal das alte Bild. Ganz vorne ist eigentlich nur ein Fahrer zu finden. Mehr dazu von Jens Gideon.
Die 9. Pole-Position im 12. Saisonrennen. Lewis Hamilton hat auch die Qualifikation auf der neuen Strecke in Portugal dominiert. Sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas sorgte mit Platz 2 für die 10. komplett silberne erste Startreihe in diesem Jahr. Auf Position 3 einmal mehr Max Verstappen im Red Bull. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel qualifizierte sich nur für Startplatz 15 und war wieder deutlich langsamer als sein Ferrari-Teamkollege Charles Leclerc, der von Position 4 aus in den großen Preis von Portugal starten wird.
Das alles ausführlich dann gleich in einer halben Stunde in Sport am Samstag hier im Deutschlandfunk. Dann auch ein langes Interview mit dem Generalsekretär des Welt-Eishockey-Verbands zur Frage, ob man die WM wirklich in Belarus ausrichten kann angesichts der Proteste dort.
Vielen Dank, Matthias Friebe, für diese Informationen aus dem Sport. Das war der Abend hier im Deutschlandfunk. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.